Ja, also schön, dass ihr jetzt zum Seminar gekommen seid. Also irgendwie sind wir ja jetzt auch geschrumpft und so. Ich denke, das hängt halt auch mit der ganzen allgemeinen Situation in der Linken zusammen. Und ja, also es geht aber nichtsdestotrotz, geht es darum, dass man eben sagt, was ist und dass man irgendwie nach wie vor die Verhältnisse und die krisenhafte Situation auf den Begriff bringen soll. Und unser Thema ist ja nun Postkolonialismus, Dekolonialismus und Krisenintervention. Und da mache ich jetzt als erstes, lese ich einen Text von Robert Kurz vor. Die Aufhebung des weißen Mannes, ein Rückblick von der Schwelle des 21. Jahrhunderts auf Kolonialismus und Antikolonialismus. Also das ist ein Text, der von 93 oder 94 ist. Und der halt, also das ist halt, ich hab, also wir haben halt, nehmen jetzt gerne am Anfang vom Seminar so alte Texte, um dann auch in der Diskussion zu sehen, was hat sich jetzt da geändert oder ist es noch haltbar oder ist es nicht haltbar. Und dann am nächsten Tag macht dann der Christoph was, also der Justin Monday zu Postkolonialismus und Dekolonialismus. Dann macht der Harry ein Referat zum Enrique Dussel. Also das ist ein prominenter Verfechter des Postdekolonialismus, je nachdem, wie man sieht. Und dann geht es noch beim Tomasz Czkonitz um das Thema, also was ist Krisenimperialismus, also heute. Wodurch unterscheidet sich der von früher? Wobei man sagen muss, dass der Tomasz jetzt doch nicht kommen kann. Und es aber einen Text gibt auf seiner Homepage und der ist auch im AK erschienen, den wir dann vorlesen können, um dann darüber zu diskutieren. Also ich fange jetzt einfach mal an. Und ich sage es euch gleich, ich bin irgendwie nicht gut drauf, irgendwie heute. Die meisten irgendwie kennen mich ja, da darf man das dann schon sagen. So wenig geschlafen heute Nacht. Also. Mal schauen, wie es besser geht. Wenn die Menschen sich einig geworden sind über die Fragwürdigkeit einer gesellschaftlichen Erscheinung, wenn diese sogar der offiziellen Kritik verfällt, dann hat sie ihre reale Existenz gewöhnlich bereits eingebüßt und ist zum historischen Gegenstand geworden. Welcher Politiker möchte heute noch, also 1993, 94, möchte heute noch Kolonialist genannt werden? Welches Land noch Kolonien erwerben? Der Weltmarkt ist seit mehreren Jahrzehnten über dieses Phänomen hinweggeschritten, auch wenn es immer noch letzte Nachhutgefechte gibt. Müßig wäre es also, auf einen toten Hund weiter einzuprügeln. Mag er im Leben noch so hässlich und unausselig gewesen sein. Aber aufgearbeitet ist die vergangene Geschichte damit noch lange nicht und sie wirkt nach bis in die Zukunft. Vielleicht kann das Begreifen sogar jetzt erst beginnen, gerade weil wir uns im Rückblick einer Epoche zuwenden müssen, die nicht mehr abzuändern ist und die für immer außerhalb unserer Handlungsreichweite liegt. Die europäische Menschheit brachte von jenem Ereignis, das sie die Entdeckung Amerikas nannte, bis zum heutigen Tag noch keine entscheidende Selbstkritik hervor. Schon der Missionsauftrag des Christentums hatte die europäische Welt als die einzig wahre legitimiert. Die Ideen der Aufklärung bis heute bestimmend, sowohl für die Ideologie der offiziellen bürgerlichen Gesellschaft wie für die kritischen Theorien ihrer Intelligenzia, setzten diese Selbstüberschätzung Europas in säkularisierter Form ungebrochen fort. Die heraufdämmernde westliche Moderne sollte die endlich entdeckte letzte Wahrheit von Geist und Gesellschaft darstellen. Das bürgerliche Denken mit seiner abstrakten Rationalität und die Zivilisation der freien und gleichen Warenbesitzer wurden zur Vernunft und Zivilisation schlechthin erklärt. Demgegenüber konnten sowohl die Naturvölker des Pazifiks und der Regenwälder als auch die Hochkulturen Asiens, Afrikas und Amerikas in schlechter alteuropäischer Tradition immer als barbarisch abqualifiziert werden. Diese Sichtweise wurde noch unterstützt durch die geschichtsphilosophischen Entwicklungstheorien seit dem 18. Jahrhundert. Wie Hegel die gesamte antike und mittelalterliche Welt zu bloßen Vorstufen ausgerechnet der aufgeklärten Monarchie Preußens zurechtstutzte, die er ungerührt als Endstadium menschlicher Kulturentwicklung definierte, so wurden die außereuropäischen Kulturen von der aufkommenden historisch-genetischen Theorien in einer Art Skala der Zivilisation als verschiedene Grade und Abstufungen voreuropäischer Entwicklungszustände deklariert. Auguste Comte, der Begründer der Soziologie und des Positivismus, stellte in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine entwicklungsphilosophische Stadientheorie auf, deren Spannweite von einem fiktiven Naturzustand bis zu einer allerdings erst recht noch zu erklimmenden Stufe reicht, die er den positiven Zustand nennt, in dem die Wissenschaft endgültig triumphieren soll. Comte lässt keinen Zweifel daran, dass diese Skala gleichzeitig ein Werturteil darstellt, wenn er ausdrücklich die weiße Rasse und die europäischen Nationen als die Auserwählten und als Vortrab der Menschheit bezeichnet. Der Fortschritt, jener damals kreierte und heute unglücklich gewordene Begriff, ist also das, was zur Herrschaft des weißen Mannes führt und mit dessen Rationalität die menschliche Geschichte sowohl erkrönt als auch in jenem positiven Zustand angeblich beendet. Eine solche Interpretation der Geschichte erleichterte es zweifellos, die fremden Völker und Kulturen gleichsam als Sachen oder Naturdinge zu begreifen, die man entdecken konnte, wie Tier- oder Pflanzenarten. Wenn die außereuropäischen Völker bloß Repräsentanten minderwertiger Entwicklungsstufen waren, die der weiße Mann bereits hinter sich gelassen hatte, dann waren es ja eigentlich gar keine richtigen Menschen. Bestenfalls als eine Art Kinder konnte man sie behandeln, schlimmstenfalls aber wie Tiere. Mit derselben Gleichgültigkeit, wie man sie heute gemeinhin Schlachtvieh und Versuchstieren entgegenbringt und die vielleicht den Abscheu unserer Nachfahren erregen wird, wurden die ganze Kolonialgeschichte hindurch sogenannte Eingeborene im Prinzip als Nichtmenschen, als Material und als Nutztiere, ja sogar als Jagdwild definiert. Diese empörende Rohheit wäre freilich nicht einfach moralisch und im Nachhinein ziemlich billig zu verdammen, sondern ihrerseits als historisch zu begreifen. Sie verweist darauf, dass der weiße Mann sich selbst noch auf einer rohen Entwicklungsstufe befindet und keineswegs auf der letzten des Menschengeschlechts. Bekanntlich gehört der Kolonialismus zu dem, was Marx die Anschubkräfte des Kapitals genannt hat. Die für das 16. und 17. Jahrhundert gewaltigen Massen geraubten Goldes, vor allem aus den rasch zerstörten mittelamerikanischen Indianerkulturen, trugen erheblich dazu bei, den Geldkreislauf und damit die Ausdehnung der Warenproduktion in Europa anzuregen. Die Kolonien vermehrten den Welthandel sprunghaft und im Verkehr mit den überseeischen Ansiedlungen entstanden die ersten Keimzellen eines Weltmarkts. Neue Genussmittel gingen in den Massenkonsum ein. So zum Beispiel der sprichwörtliche englische Tee, der natürlich aus Indien kam, oder der nun in großen Mengen verfügbare Pfeffer, der im Mittelalter noch in Gold aufgewogen werden musste und den Spitzen der Gesellschaft vorbehalten blieb. Die billig importierten Rohstoffe stimulierten die industrielle Produktionsweise. Sklavenhandel und Sklavenarbeit in der Plantagenwirtschaft forcierten den Agrarkapitalismus. Vor Beginn des 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts trug auf diese Weise der Kolonialismus dazu bei, die kapitalistische Produktionsweise zu entfesseln. Die Furien des abstrakten Geldinteresses wurden losgelassen. Die Vermehrung des Geldes um seiner selbst willen wurde erstmals zum allgemeinen Prinzip der Produktion und des gesellschaftlichen Lebens. Es ist keineswegs verwunderlich, dass die zunächst selber noch halb mittelalterlichen Europäer durch ihre eigenen kolonialen Eroberungen herausgerissen aus den festgefügten feudalen Strukturen, sich in den neuen Welten genauso aufführten, wie es ihrer eigenen Entwurzelung und Verunsicherung entsprach. Der Horizont war zu weit geworden für das feudale Weltbild. Aber die neue Freiheit, wie sie das Aufklärungsdenken zu versprechen begann, hatte als reale gesellschaftliche Grundlage den Verwertungszwang des Geldes und das abstrakte Rentabilitätskalkül. Und gepeitscht von diesem selbsterzeugten blinden Zwang trat der weise Mann seine Weltherrschaft für lange Zeit mit einer Grausamkeit an, wie sie jedem bewusstlosen Zwangsverhältnis innewohnt. Wenn das Kapital so, nach einem Wort von Marx, schmutz- und bluttriefend in der Kolonialgeschichte zur Welt kam und sich durch die Aufklärung in seiner zivilisatorischen Überlegenheit selbst legitimierte, so konnten die daraus entstehenden Widersprüche natürlich nicht unbemerkt bleiben. Eines der frühesten Zeugnisse gegen die sinnlose Grausamkeit der Kolonisierung ist das 1552 erstmals erschienene berühmte Manifest des Bischofs Bartolomé de las Casas mit dem trockenen Titel Kurzgefasster Bericht von der Verwüstung der westindischen Länder. Er beschreibt den Völkermord der Konquistadoren und dokumentiert eine erdrückende Fülle von Gräueltaten, von Erpressung, Raub und Mord. Da wurden auf der Suche nach Gold die Indianer gefoltert und lebendig verbrannt. Es wurden ihnen die Hände abgehackt, die Nasen und Ohren abgeschnitten, ihren Kindern die Schädel zerschmettert. Allein die spanische Kolonisation der Indianerkulturen hat auf diese Weise vermutlich mehr als 20 Millionen Menschen insgesamt 20 Millionen Menschen hingemordet und verstümmelt. Raub und Mord an den außereuropäischen Völkern als rohester Ursprung der Kapitalisierung standen freilich nicht nur im Widerspruch zu den abstrakten Idealen von christlicher Religion und Aufklärung, sondern letztlich auch zum Rentabilitätskalkül des Kapitals selber. Blutgierige Ausrottungsfeldzüge und rohe Sklaverei minderten langfristig die Ertragskraft des Menschenmaterials und mussten daher im Interesse einer Weiterentwicklung des europäischen Machtanspruchs überwunden werden. Schon der verdienstvolle Las Casas war keineswegs gegen die Kolonisierung als solche, sondern ein treuer Untertan seines Königs und ein loyaler Würdenträger der katholischen Kirche. Auch alle späteren Kritiker, die sich auf den Fortschritt und die Menschenrechte beriefen, gingen mit der größten Selbstverständlichkeit davon aus, das die europäischen Nationen zur Zivilisierung der Welt berufen seien. Sogar Marx und Engels sprachen ganz unbefangen von halbzivilisierten Völkern, und die aufsteigende sozialdemokratische Arbeiterbewegung in den europäischen Ländern war sich keineswegs einig in der Verurteilung des Kolonialismus. Auf den internationalen Sozialistenkongressen vor dem Ersten Weltkrieg waren Positionen durchaus salonfähig, die eine reformierte und geläuterte Kolonialpolitik als sogenannten unzertrennlichen Bestandteil der allgemeinen kulturellen Bestrebungen der Sozialdemokratie betrachteten, wie es der deutsche Sozialdemokrat David, kenne ich gar nicht, 1907 formulierte. Eine offizielle Resolution von 1904 fordert auf Betreiben der britischen Delegation sogar noch ausdrücklich das Recht der Bewohner zivilisierter Länder, sich in Ländern niederzulassen, deren Bevölkerung sich auf niedrigeren Stufen der Entwicklung befindet. Die isolierte Kritik der kolonialen Gräuel, gerade vom Standpunkt des europäischen Menschenbildes aus, bei gleichzeitigem Festhalten an der Ideologie überlegener europäischer Zivilisation, führte zu einem merkwürdigen Phänomen. Ein scharfzüngiger Kritiker hat es das heuchlerische Schluchzen des weißen Mannes genannt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ist jetzt wurscht. Ja, muss ich nachschauen im Internet. Schluchzen des weißen Mannes genannt. Immer wenn die europäischen Kolonisatoren eine Kultur zerstört hatten, stellten sie anschließend die Reste unter Denkmalschutz und beweinten die verlorenen Schönheiten. Schon im 18. Jahrhundert entstand so unter dem Einfluss der Naturverherrlichung Rousseaus der Mythos des vom edlen Wilden. Den Naturvölkern und den außereuropäischen Hochkulturen wurden moralische Leistungen und Verhaltensweisen zugetraut, von denen sich der weiße Mann eine Scheibe abschneiden könne. In merkwürdiger Umkehrung der europäischen Überlegenheitsideologie erschienen die Unterjochten und Gequälten, die zu Kindern und Tieren herabgestuften, plötzlich im Nachhinein als die besseren Menschen, gerade weil sie so schön unterentwickelt waren. Und je weiter das koloniale Zeitalter entrückt, je stummer die ungezählten Opfer der Vergangenheit werden, desto mehr scheint sich die Karl-May-Romantik im europäischen Bewusstsein auszubreiten. Wobei natürlich der Karl May gerade jetzt so im Zuge von Wokeness und so in Frage gestellt worden ist in letzter Zeit, da können wir ja dann vielleicht nochmal drüber reden. Ja, ausgerechnet die gesammelten Weisheiten der ausgerotteten Indianer sollen den ökologischen Kollaps unserer monetarisierten Welt verhindern und der Vernutzungsmaschinerie abstrakter Rentabilitätskalküle Einhalt gebieten. Ausgerechnet die Mystik längst zerstörter Kulturen des Ostens soll dem abgeschlafften weißen Mann neuen Kitzel, spirituellen Zunder und Lebenshilfe geben. Diese Verbeugungen vor den Objekten der eigenen Zerstörungswut waren nie einer wirklichen Selbstkritik des Westens geschuldet. Viel eher werden fremde Lebenswelten, deren materielles Fleisch der weiße Mann längst abgenagt hat, nun auf geradezu nekrophile Weise noch einmal sekundär als Ideenwelten ausgebeutet und übrigens systematisch vermarktet. Die Imagination der vorkolonialen, von Europa noch unberührten Völker als Bewohner bukolischer Idyllen und als Träger einer allmenschlichen Urweisheit ist aber nicht nur deswegen verlogen, weil hier mit verstellter Stimme das Unbehagen an den destruktiven Potenzen der eigenen Zivilisation ins Unverbindliche und Affirmative gewendet wird. Vergleichbar mit der den notorischen Alltagsphilosophien über die angebliche Unschuld der verlorenen Kindheit oder die besseren Zustände in irgendeiner guten alten Zeit. Vielmehr werden die derart verkitschten, verniedlichten und mit Zuckerguss überzogenen Kulturen auch grotesk verharmlost. Tatsächlich trugen die allermeisten dieser Gesellschaften durchaus selber destruktive Züge. Die Legitimationsideologien der Kolonisatoren waren keineswegs einfach aus der Luft gegriffen. Selbst die historischen, jetzt muss ich ja mal schnell einen Schluck trinken. Selbst die historischen Naturvölker waren alles andere als gutartige, sorglose, von sexuellen Zwangsverhältnissen freie Kinder der Liebe. Längst hat sich herausgestellt, dass die oft zitierte, begeisterte Darstellung der Südseekulturen durch die Anthropologin Margaret Mead aus den 30er und 40er Jahren auf wissenschaftlich fragwürdigen Methoden beruht und eher eigenen Projektionen entsprach als der Wirklichkeit der polynesischen Gesellschaften. Sie fanden, was sie kannten. Diese kritische Tendenz über die moderne Interpretation archäologischer Funde trifft in erhöhtem Maße auf die Interpretation der Naturvölker und ihrer Verhältnisse zu. Erst in den letzten Jahrzehnten hat die Ethnologie, vor allem in der Diskussion um die Arbeiten von Claude Lévi-Strauss, überhaupt ein kritisches Instrumentarium für die Reflexion der eigenen Herangehensweise an die fremden Verhältnisse entwickelt. In Wahrheit existierten bei den vermeintlichen Kulturkindern äußerst rigide Zwangsverhältnisse, und ihre Kriege und Rituale unter Einschluss von guten Altvätersitten wie Menschenopfer, Kopfjagd, Blutrache und Kannibalismus standen in vieler Hinsicht den Gräueln der Kolonisatoren kaum nach. Auch die Indianer wurden von ihren Weisheiten, die bei Lichte besehen ziemlich großmütterlich klingen, keineswegs daran gehindert, sich gegenseitig nach Kräften zu massakrieren. Das Ohren- und Nasenabschneiden mussten die Europäer nicht erst einführen und im Skalpieren konnten sie noch lernen von den Vertretern der Naturweisheit. Die von den Konquistadoren zerstörten Azteken- und Inka-Kulturen waren selbst blutige Kolonialmächte und hatten ganze Völker misshandelt und ausgebeutet. Und weit davon entfernt, im Einklang mit der Natur zu leben, war es bereits lange Zeit vor der Ankunft der Europäer der Maya-Kultur gelungen, wahrscheinlich durch Raubbau eine ökologische Katastrophe zu erzeugen, die ihren Untergang besiegelte. Selbst das Christentum der Missionare war trotz all seiner Lächerlichkeit nicht nur ein Anschlag verklemmter Sexualfeinde gegen vermeintlich freizügige Sitten, sondern gleichzeitig auch eine Befreiung von hautnahen Zwängen der Naturreligionen und der totemistischen Systeme. Allein mit kolonialer Polizeigewalt hätte die europäische Religion auch niemals durchgesetzt werden können. Wie Nietzsche mit Recht bemerkte, hat sich dabei eine Umkehrung des Weltbildes vollzogen. Für die Naturvölker und frühen Kulturen waren die Naturgewalten eine Welt allumfassender Willkür, in der sich der Mensch nur behaupten konnte, durch ein rigides System von Regeln, die sozusagen jeden Schritt und Tritt festlegen mussten. Für das ihnen aufgeherrschte europäische Denken dagegen ist umgekehrt die Natur selbst ein System erkennbarer Regeln und Gesetze, in das der Mensch durch seine eigene Willkür bewusst eingreifen kann. Der abstrakte Gott des Christentums schob den Rahmen des Regelzwangs auf eine keineswegs ausschließlich unwillkommene Art weit hinaus und bot Raum zum Atmen für das menschliche Selbst. Naja, also können wir ja auch später nochmal drüber reden. Auch den orientalischen, asiatischen und afrikanischen Kulturen gegenüber war der Kolonialismus stets doppeldeutig. So beruhte die asiatische Produktionsweise mit ihrem Gottkaisertum und einer unvorstellbaren Willkür und einem Despotismus, der von den Menschen sehr wohl leidvoll empfunden wurde und nicht etwa kulturell geräuschlos integriert war. Die sprichwörtliche Höflichkeit der Chinesen entsprang der Furcht vor einer allgegenwärtigen und totalen Herrschaft, die fast gewohnheitsmäßig zu Gräueltaten von Holocaust-Dimensionen neigte. Also das würden wir ja jetzt überhaupt nicht sagen. Also der Holocaust irgendwie, der muss da schon in seiner Einzigartigkeit gesehen werden und kann jetzt da nicht also ich weiß auch gar nicht, dass das niemandem damals aufgefallen ist oder das niemand moniert hat. Also der Biedermann hat es ja auch gelesen, der Bam Biedermann ist es ja erschienen. Ja, also ja, irgendwie ist das halt, ja, muss man halt einfach kritisieren. Und lange vor den Europäern waren es die später selbst kolonisierten Araber, die über die afrikanischen Reiche herfielen und sie zerstörten. Diese wiederum veranstalteten die blutigsten Gemetzel untereinander und unter den schwächeren Völkern. Insofern bewirkten die großräumigen Annexionen des europäischen Kolonialismus, so gewaltsam sie ihrerseits auch waren, doch in vielen Regionen gleichzeitig eine gewisse Binnenbefreiung. In diesen Fällen hatte die Kolonialstruktur vielleicht eine ähnliche Funktion wie der Absolutismus in Europa selbst, der durch seine zentrale Macht in ewiger Fehde, die in ewiger Fehde liegenden feudalen Partikulargewalten befriedet hatte. Eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt moderne Nationen entstehen konnten. Also ich denke, manche Sachen würde da jetzt der Robert Kurz auch, hätte der auch später nicht mehr so gesagt, aber reden wir noch drüber. Bitte?
Ich glaube, ich habe ein Wort falsch gesagt. Binnenbefreiung, das wird wahrscheinlich Binnenfriedung heißen. Das ist schon ein Unterschied. Da habe ich falsch gelesen. Ein Stück weit da oben muss es gewesen sein.
Ja, genau, Binnenbefriedung. Danke, Ernst. Ja, also, ja, diese geradezu perfide Doppeldeutigkeit einer Weiterentwicklung, die gleichzeitig Destruktion, Massenmord und Ausbeutung war, muss beiderseits schwere Deformationen des Bewusstseins erzeugen. Die weißen Männer waren mitsamt ihrem Christentum und ihrer Aufklärung keineswegs über sich selbst aufgeklärt, und sie konnten in ihrer rohen Überlegenheit kein Verständnis für die fremden Welten entwickeln, das deren Eigenwert erkannt hätte. Im Grunde genommen trafen nur verschiedene Stufen der Wildheit aufeinander, die zu keinem bewussten Austausch fähig waren. Die Europäer als Wilde, deren Fetisch das Geld und seine Selbstbewegung geworden war, konnten in der Begegnung mit den außereuropäischen Fetisch- und Zwangsverhältnissen nur einen pathologischen Entwicklungsprozess in Gang setzen. Vielleicht am deutlichsten lässt sich die europäische Pathologie daran aufzeigen, dass der weiße Mann im Prozess der Kolonialisierung auch sich selbst kolonialisieren musste. Die Entfesselung der modernen Marktwirtschaft und ihres Rentabilitätszwangs begann die vermeintlichen Herren dieser Produktionsweise selber zu knechten. Ihren eigenen Körper, ihren eigenen Sinnen mussten sie einen Panzer der Abstraktion anlegen und so von sich selbst abstrahieren. Es entstand die traurige Figur der von einem emotionslosen Ehrgeiz getriebenen Charaktermaske, des stets selbstbeherrschten, stets konzentrierten Hüters, einer als Selbstzweck zu vermehrenden Summe Geldes, der sich seinem eigenen abstrakten Kalkül unterwirft. Auch für die Sieger und Eroberer selbst wurde die sinnliche Genussfähigkeit destruiert und vergiftet. Indem der weiße Mann die äußere Welt kolonialisierte, musste er sich selber zurichten, und indem er sich derart zurichtete, musste er die Welt kolonialisieren. Die sich selbst beherrschenden Herren, die in der neuen Welt Blut geleckt hatten, richteten ihren abstrakten Verwertungsblick nun ebenso auf den europäischen Kontinent. Die äußere Kolonialisierung der nicht-europäischen Kulturen schlug direkt um in die innere Kolonialisierung der eigenen Welt. In demselben Maße, wie der Kolonialismus die Kapitalisierung der Produktion und die Industrialisierung beförderte, zerstörte er auch die agrarische Produktionsweise des alten Europa und trieb die verarmten Bevölkerungsteile alsbald in die Fabriken mit ihrem 14-stündigen Arbeitstag und ihrer barbarischen Kinderarbeit. Die Minderheit der weißen Männer, die zum politischen und ökonomischen Exekutionsorgan des Rentabilitätsprinzips geworden war, verwandelte die Maske der weißen Männer selber in eine neue Art gesichtsloser Eingeborener in Monaden abstrakter Arbeitskraft. Da aber auch die weiße Herrenrasse in ihrem hochabstraktiven Zustand der Wildheit nicht ohne einen Bezug zur sinnlichen Welt bleiben konnte, musste die innere Kolonialisierung bis zu ihrem äußersten Punkt getrieben werden, bis zur Degradation der weißen Frau und ihrer Körperlichkeit. Weil der weiße Mann sich selbst zur entsinnlichten Gesellschaftsmaschine entwürdigt hatte, kolonialisierte er die Frau als Sinnlichkeitstier. Sie sollte zuständig sein für alles, was er nicht mehr empfinden und ausleben durfte. Für Gefühle und liebevolle Zuwendung, für die Ästhetik des Alltags und für die Mobilisierung des Sinnlichen, eingemauert in den Hochsicherheitstrakt der modernisierten Kleinfamilie mit ihrer abstrakten Privatheit. Der Frau wurden daher dieselben Eigenschaften zugeschrieben wie dem Wilden, dem Farbigen, dem Kind und dem kulturell unterständigen Charakter. Unberechenbar und launisch zu sein, sich nicht selbst beherrschen und konzentrieren zu können, der Genusssucht zu huldigen und die sexuelle Hemmungslosigkeit in sich zu bergen, darin sollte ihr Wesen bestehen. Einerseits schielte der weiße Mann begehrlich auf die sinnlichen Qualitäten der gesellschaftlich derart zugerichteten Frau, die er als domestiziertes Naturwesen zu halten gedachte. Andererseits fürchtete er jedoch gleichzeitig diese ihm fremd gewordenen Qualitäten, die als eine seinem Abstraktionspanzer gefährdete Macht immer wieder abwehren musste bis zum Gewaltexzess. Von der Hexenverbrennung, die nicht zufällig mit dem Beginn der Kolonialgeschichte zusammenfiel, bis tief ins 20. Jahrhundert zog sich dieser Prozess einer inneren Kolonialisierung der Frau, der an Grausamkeit dem äußeren Kolonialkrieg nicht nachstand. Nicht selten waren beide Formen sogar direkt vermittelt. Franz Fanon beschreibt zum Beispiel in seiner Analyse des französischen Kolonialsystems den Fall eines Polizeioffiziers in Algerien, der in die Psychiatrie eingeliefert werden musste, weil er damit begonnen hatte, seine eigene Frau und seine Kinder zu foltern. Trotz ihres pathologischen Charakters war aber die innere Kolonialgeschichte nicht weniger doppeldeutig als die äußere. Die innere Pathologisierung der europäischen Gesellschaft war immer auch gleichzeitig ihre Entwicklung über die Schranken feudaler, agrarischer Bedürfnisarmut hinaus. Die Verwandlung der höherigen Bauern in Lohnarbeiter erwies sich als unvermeidbar mit einem Status persönlicher Abhängigkeit. Die alten Herr-Knecht-Verhältnisse mussten gesprengt werden. Und selbst die soziale und sexuelle Degradation der Frau zum weiblichen Geschlechtskörper ging paradoxerweise einher mit Momenten ihrer formalrechtlichen Angleichung. Wenn also das, was Jürgen Habermas die Kolonialisierung der Lebenswelt nennt, immer gleichzeitig auch ein halber Schritt zur Emanzipation war, dann konnte die Emanzipation zunächst für lange Zeit nur auf der Linie des äußeren und inneren Kolonialisierungsprozesses selbst liegen. Deshalb forderten auch alle Emanzipationsbewegungen der letzten 200 Jahre niemals einfach die vorkolonialen Zustände zurück, sondern klagten die gesellschaftlichen Abstraktionen der westlichen Aufklärung für sich selbst an. Die klarste und am wenigsten widersprüchliche Bewegung in dieser Hinsicht war die historische Arbeiterbewegung des Westens. Die männlichen Arbeiter, die vom Frühkapitalismus, den rohesten Formen der Ausbeutung und Rechtlosigkeit unterworfen wurden, forderten nur ihr eigenes Recht als weiße Männer. Sie konnten daher nur soziale Reformen und durch ihre Anerkennung als freie Rechts- und Staatsbürgersubjekte weitgehend befriedet werden. Im Gegensatz dazu war die antikoloniale Bewegung der nicht-europäischen Völker von einem tiefen inneren Widerspruch zerrissen. Schon während der Französischen Revolution rebellierten die Plantagensklaven von Haiti im Namen der importierten Parolen von Freiheit und Gleichheit und erklärten sich zur unabhängigen Republik. Der Widerspruch bestand aber keineswegs allein darin, dass sie von den unbrüderlichen französischen Kanonen niederkartätscht wurden, weil die französische Revolution eben letztlich doch nur für den weißen Mann konzipiert war. Vielmehr musste die eigene Emanzipationsforderung der Farbigen, insofern sie nur in den Kategorien des weißen Mannes formuliert werden konnte, einen tiefen Identitätsbruch erzeugen. Der Schmerz dieser Identitätskrise konnte bis heute nicht gelindert werden. Alle Versuche der Kolonialvölker, wenigstens kulturell wieder zu sich selber zu kommen, prallten ab vom Beton der unausweichlichen Verwestlichung. Die Kultur der amerikanischen Negritude etwa, wie sie der singalesische Dichter und Staatspräsident Senghor kreiert hatte, blieb dem realen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess immer äußerlich und drohte zum Ornament zu verkommen. Selbst der glühende Prediger antikolonialer Befreiungsgewalt, Franz Fanon, musste trotz seiner militanten Kritik der europäischen Kultur ungewollt in den Gestalten der Nation und der Demokratie genuin europäische Konzepte vertreten. Fast noch krasser trat der Widerspruch der Emanzipationsbewegung der Frau zutage. Auch die Frauen konnten für lange Zeit ihren inneren Kolonialstatus nur im Namen jener Prinzipien bekämpfen, die der weiße Mann für sich und mit denen er sich selbst hervorgebracht hatte. Aber die Problematik des Geschlechterverhältnisses ging in diesen Prinzipien am allerwenigsten auf. Die aus dem Weltprozess der abstrakten Arbeit verbannte Sinnlichkeit konnte auch durch die völlige juristische Gleichstellung der Frau nicht befriedet werden, ebenso wenig wie die Natur selbst. Immanente Reformen des Geschlechterverhältnisses bleiben zwar bis heute weiterhin notwendig, von der Abschaffung des Paragraphen 218 bis zur Quotenregelung. Aber in der heutigen Krise des Frauenstatus steht wesentlich mehr zur Disposition, als die bisherige Macht- und Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern innerhalb der westlichen oder verwestlichten Gesellschaftsformen. Diese Krise verweist vielmehr auf das Ende der inneren und äußeren Kolonialisierung selbst, damit aber auch auf das Ende jenes widersprüchlichen Modernisierungsprozesses, den der weiße Mann einst angeleiert hatte. Denn die Möglichkeit einer abstrakten Verwertung von Mensch und Natur nach dem Gesetz der Rentabilität hatte ja die innere Kolonisierung der Frau als Bedingung. Ihre domestizierte, kolonialisierte Zwangszuständigkeit für das Sinnliche war die Voraussetzung, dass der weiße Mann sich selbst und damit die Welt beherrschen konnte. Wenn aber die Frauen sich zunehmend nach den abstrakten Aufklärungsprinzipien des weißen Mannes emanzipieren, fällt das Konstrukt in sich zusammen. Sobald die Frauen selbst ansatzweise zu weißen Männern werden, kommt das fundamentale Defizit dieser Produktions- und Lebensweise zum Vorschein. Die Frauenkarrieren vom Typus einer Margaret Thatcher dementieren sich selbst, und zwar gleich doppelt. Denn erstens untergraben sie ungewollt die familiale Basis des Marktsystems, weil berufstätige Frauen oder gar Managerinnen und Politikerinnen beim besten Willen nicht mehr als züchtige Hausfrauen für ein warmes Nest zur Verfügung stehen, das die sinnlichen Defizite der männlichen abstrakten Arbeit ausgleicht. Zweitens aber fühlen die Frauen dann am eigenen Leib, was es heißt, sich selbst als abstrakte Arbeitsmaschine beherrschen zu müssen. Wenn niemand mehr zuständig ist für die abgedrängte Sinnlichkeit, bricht sie gewaltsam als Krise in der Gefühls- und Beziehungswelt aus. Und keineswegs zufällig beginnt gleichzeitig die äußere Natur zu rebellieren, die in Form eines ökologischen Krisen- und Katastrophenprozesses die abstrakten Rentabilitätskalküle über den Haufen wirft. Die vom Marktsystem selbst hervorgetriebenen Produktivkräfte greifen so tief in die innere Bedürfnisstruktur des Menschen und in die äußere Natur von Boden, Luft, Wasser, Tier- und Pflanzenwelt ein, dass diese sinnlichen Inhalte nicht länger verdrängt und vergewaltigt werden können. Damit aber stößt auch die bisherige Emanzipationsbewegung der Lohnarbeiter und der ehemaligen Kolonialvölker an ihre Grenzen. Auch sie kommen nicht mehr weiter, sobald sie selber die gesellschaftliche Form des weißen Mannes angenommen haben. Als abstrakt kalkulierende freie Geldsubjekte können sie sich nur noch ins eigene Fleisch schneiden. Dieselben Produktivkräfte, die in der Form des Marktsystems die ökologische Krise und die Krise des Geschlechterverhältnisses hervorgebracht haben, erzeugen eine wachsende globale Massenarbeitslosigkeit. Es macht keinen Sinn mehr, als weißer Mann mit dem Pfund der eigenen abstrakten Arbeitskraft zu wuchern. Und wieder dieselben Produktivkräfte haben den totalen Weltmarkt hervorgetrieben und die Menschheit global vernetzt. Es ist offenkundig verrückt, wenn der libysche Revolutionsführer Gaddafi mit ökologisch unkalkulierbaren Folgen die Wasservorräte der Sahara anzapfen will, um eine unabhängige Lebensmittelproduktion aufzubauen, während nebenan die EG an ihren Fleisch- und Getreideüberschüssen würgt und in ihren Milchseen ersäuft. Aber es ist nur die Verrücktheit des weisen Mannes selbst, die ihm in einer nach seinem Bilde geformten Welt auf allen Ebenen entgegenschlägt. Die Erfolgskriterien des westlichen Systems führen sich selber ad absurdum in der Beziehung der Geschlechter ebenso wie in der Beziehung der sozialen Gruppen und der Nationen. Geschlechterkrieg, soziale und ökologische Katastrophen, pseudo-religiöser Fundamentalismus und ethnische Bürgerkriege zeigen an, dass die verwestlichte Welt aus den Fugen gerät. Nach einem halben Jahrhundert widersprüchlicher, doppeldeutiger Entwicklung beginnt so der innere und äußere Kolonisierungsprozess heute an sich selbst zu ersticken. Die westlichen Gesellschaftsformen, wie sie sich seit dem Zeitalter der Entdeckungen herausgebildet hatten, sind nicht weit genug, um die eine Welt in sich aufnehmen zu können, die ihr eigenes Produkt ist. Wenn bis zum höchsten denkbaren Grad alle Menschen weise Männer geworden sind, kann es niemand mehr sein. In der bisherigen pathologischen Form ist keine weitere Emanzipation mehr möglich. Damit steht erstmals die westliche Identität selbst zur Disposition, auch wenn der offizielle Westen von seinem eigenen Ende nichts wissen will und die Krise immer nur als die Krise der anderen definieren möchte. Aber es wird der global vernetzten Menschheit nichts weiter übrig bleiben, als die europäische Form des Fetischismus von Ware und Geld zu überwinden, die zur allgemeinen und totalen Form geworden ist. Die westlichen ebenso wie die verwestlichten Wilden müssen bei Strafe des Untergangs, des gemeinsamen Untergangs, den Abstraktionspanzer des Marktsystems sprengen. Es ist für Europäer wie Nicht-Europäer, für Manager wie Arbeiter, für Männer wie Frauen gleichermaßen sinnlos und lebensgefährlich geworden, sich weiterhin unter dem Diktat des Rentabilitätsprinzips selbst unterdrücken zu wollen. Ein Zurück hinter Aufklärung, Weltmarkt und westliche Demokratie kann es nicht geben, aber ein darüber hinaus muss es geben. Die Frauen und die ehemaligen Kolonialvölker werden mit ihren pathologischen Identitätsbrüchen erst fertig werden, wenn die Pathologie der männlichen abstrakten Selbstbeherrschung als solche gebrochen ist, wenn Vernunft und Sinnlichkeit nach einer langen Entwicklungsgeschichte ihrer Entzweiung wieder versöhnt werden. Das wirkliche Ende der äußeren und inneren Kolonisierung liegt insofern noch vor uns, und es lässt sich als Zielsetzung für das 21. Jahrhundert auf eine kurze Formel bringen: die Aufhebung des weißen Mannes.